HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat.
Der Schaden ist da. Das Inland, aber auch das Ausland schaut darauf.
Ist eines von den schwierigen Bundesländern.
Sieht, dass hier mit AfD, mit die wirklich dem schlimmsten Vertreter der AfD, Björn Höcke, gemeinsam ein Ergebnis erzielt worden ist. Und das steht natürlich unter dem Verdacht, dass es jetzt so weitergeht.
Das ist ein bewusst eingegangener Pakt mit Rechtsextremen.
Die CDU hat ja deutlich gemacht, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufstellt, also eben nicht die Stimmen der AfD haben möchte. Was sie aber jetzt gemacht hat, ist natürlich trotzdem ein Paktieren mit der AfD.
Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und da hat Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt.
Thüringen, Thüringen, Thüringen.
Das heißt also, wir haben zum ersten Mal in Deutschland eine Situation, wo sich demokratische Parteien mit den Stimmen der AfD Macht und Machtzugang verschafft haben. Es ist nicht tragbar.
Es braucht eine rasche, eine schnelle und eine konsequente Korrektur dieses Missgeschicks von Thüringen und danach eine Festlegung, wie dauerhaft damit umzugehen ist. Denn sowas darf sich nicht mehr wiederholen.
Die FDP hat bei den Wahlen in Thüringen 5,0005% der Stimmen bekommen. Damit lag sie ganze 73 Stimmen über der 5%-Hürde. Dennoch wollte sie den Ministerpräsidenten des Landes stellen. Steigbügelhalter war ausgerechnet die AfD. Nur mit ihren Stimmen plus denen von CDU und FDP konnte der Freidemokrat Thomas Kemmerich an Bodo Ramelow vorbeiziehen. Mit einer Stimme mehr als der langjährige Landesvater von der Linkspartei. Was für ein Coup der AfD. Schließlich hatte sie ihren eigenen Kandidaten aufgestellt, dem gab sie aber ganze 0 Stimmen. Nun steht also der Verdacht im Raum, alles abgekartet, die Höcke-Partei hat versucht, einen FDP-Mann ins Amt zu hieven und die FDP machte machttrunken mit, wie auch die Kollegen von der CDU. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Ein Mann, der laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf, bestimmt einen Landeschef seiner Gnaden mit. Und der sagt nach der Wahl nicht etwa, ich lehne ab, sondern nimmt das Amt an, um im selben Atemzug zu behaupten, er werde keine gemeinsame Sache machen mit der AfD. All das führt demokratische Prinzipien ad absurdum und ist ein Tabubruch. Der soll jetzt aber gewissermaßen wieder eingefangen werden. Die FDP in Thüringen rudert zurück, will den Landtag auflösen, Kemmerich stellt sein Amt zur Verfügung und FDP-Chef Lindner steht vielleicht auch kurz davor. Über den Schaden sprechen wir heute Abend in HR2 Kultur, der Tag Thüringen. Ist die politische Kultur noch zu retten, fragen wir. Zunächst der Blick auf die Geschehnisse des heutigen Tages mit erneuten Wendungen. Ein Blick von Uli Haug aus Berlin.
Am Telefon waren die Folgen des Thüringer Wahlchaos offenbar nicht mehr zu regeln. Und so musste sich FDP-Chef Lindner heute persönlich auf den Weg nach Erfurt machen. Dort hat er Ministerpräsident Thomas Kemmerich nach einem mehrstündigen Gespräch davon überzeugt, dass er angesichts fehlender Mehrheiten von seinem Amt zurücktreten soll. Kemmerich will deshalb die Auflösung des Thüringer Landtags beantragen.
Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen.
Den Antrag für eine Auflösung des Landtags und daraus folgende Neuwahlen müsste ein Drittel der Mitglieder stellen. Für die Auflösung selbst müssen dann 2/3 der Abgeordneten im Landtag stimmen. Ob das so kommt, ist noch unklar, denn Thüringens CDU lehnt Neuwahlen bislang ab. CDU-Generalsekretär Ziemiak macht auch deshalb eine klare Ansage aus Berlin.
Es kann keine Frage sein. Thüringen braucht jetzt einen Neustart. Dieser Neustart kann für die CDU nur auf Grundlage der Beschlüsse des Parteitages der CDU Deutschlands erfolgen.
Mit dieser Aussage erinnert der CDU-Generalsekretär seine Parteifreunde in Thüringen erneut daran, dass der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Zusammenarbeit von CDU und AfD verbietet, auch weiterhin gilt. Landeschef Mike Moring und die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hatten gegen die ausdrückliche Empfehlung der Bundesspitze für den auch von der AfD unterstützten Kandidaten Thomas Kemmerich gestimmt. Über mögliche Folgen will deshalb morgen das CDU-Präsidium beraten. Und auch bei der FDP steht eine Sondersitzung an. Parteichef Lindner will wegen den Vorkommnissen von Thüringen die Vertrauensfrage stellen.
Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn eine Gliederung, auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten, systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei.
Während FDP-Chef Lindner am Tag nach der Wahl versucht, die Situation für seine Partei zu bereinigen, bleibt bei der AfD die Freude groß. Bundestagsfraktionschef Gauland lobt das Überraschungsmanöver von Björn Höcke. Möglichen Neuwahlen steht er positiv gegenüber.
Wenn es tatsächlich zu Neuwahlen in Thüringen kommt, dürfte das uns nützen und den anderen schaden.
Auch für die Große Koalition könnte Thüringen noch Nachwirkungen haben. Denn für SPD-Chef Walter Borjans war die gestrige Wahl nicht nur ein regionaler Akt. Bei den Sozialdemokraten will man wissen, inwieweit die Berliner Parteizentralen in die Thüringer Wahlentscheidungen eingebunden waren. Kurzfristig trifft sich deshalb am Samstag der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD. Nach einem Bruch der Großen Koalition sieht es aktuell aber nicht aus.
Thüringen liefert immer wieder Überraschungen, Premieren und Extreme. Hier gab es das erste rot-rot-grüne Minderheitenexperiment von Bodo Ramelow. Hier ist die AfD nicht irgendeine Landtagsfraktion, sondern die von Björn Höcke, Galionsfigur des rechtsextremen Flügels. Eine Landespartei, die wie kaum eine andere im Visier des Verfassungsschutzes ist. Und nun wieder neue Wendungen. Es wird am Ruder zurückgedreht. Gestern erst gewählt, will der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich das Amt wieder zur Verfügung stellen. Henry Bernhard beobachtet als Thüringer Landtagskorrespondent des Deutschlandfunks seit Jahren die politische Szene. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Bernhard, gestern noch hat Kemmerich das kategorisch ausgeschlossen. Warum nun die Wende? War der Druck aus Berlin so groß?
Es war der immense politische Druck aus Berlin, den er bekommen hat. Es war der mediale Druck. Es war der Druck auch auf der Straße. Es gab überall große Demonstrationen in Thüringen. Auch heute waren wieder hunderte Leute vor dem Landtag, die sich da zusammengefunden haben. Und natürlich, glaube ich, letztlich hing es an Christian Lindner, der gekommen ist, um Thomas Kemmerich zu überzeugen. Denn noch heute Morgen wollte er mit der CDU eine Landesregierung bilden und hat auch noch andere Minister von anderen Parteien angerufen, ob er nicht mit ihnen irgendwie eine Regierung bilden könnte. Das heißt, es hat wirklich dieses Drucks aus der Partei Zentrale in Berlin gebraucht und sie haben auch sehr lange miteinander gesprochen. Der Pressetermin wurde immer wieder verschoben. Es wurden keine Interna herausgegeben, was in dem Gespräch nun wie gelaufen ist, wie das abgelaufen ist. Aber ich glaube, es ist ein immenser Druck aus Berlin von Christian Lindner auf Thomas Kemmerich ausgeübt worden, er gesagt hat, wieder in Neuwahlen gehen zu wollen.
Allerdings kann ja nicht die FDP alleine für Neuwahlen plädieren. Da sagt jetzt zum Beispiel die CDU auf keinen Fall. Wir können die Bürger nicht so lange an die Wahlurnen bitten, bis das Ergebnis passt. Und nun?
Nun muss das Ganze in den Landtag und dort müssen erstmal 10 Abgeordnete den Antrag stellen, den Landtag aufzulösen und dann müssen 2/3 des Landtags müssen zustimmen und das sieht bislang nicht unbedingt so aus, als ob das wirklich klappen würde. Die CDU ist dagegen, die Grünen sind dagegen, die AfD hat sich noch nicht entschieden. Die Linken sagen, wir haben keine Angst vor Neuwahlen, weil es ja vermutlich auch so aussehen würde, dass dann Bodo Ramelow durchaus profitieren könnte. Aber eigentlich wollen sie gern, dass der Thomas Kemmerich, der ja immer noch Ministerpräsident ist, er ist ja nicht zurückgetreten, dass er die Vertrauensfrage stellt im Parlament und dann wird der Ministerpräsident neu gewählt eben im alten Landtag und da erhofft sich Bodo Ramelow gute Chancen.
Und was, wenn es diese 10 Stimmen nicht gibt oder die Vertrauensfrage nicht gestellt wird?
Eins von beiden wird passieren. Also entweder wird der Landtag aufgelöst oder Thomas Kemmerich wird die Vertrauensfrage stellen. Das hat er heute schon angekündigt.
Gäbe es jetzt tatsächlich Neuwahlen, was würde das denn helfen? Die letzte Umfrage von vergangener Woche zeigt ja, dass das Wahlergebnis in etwa das vom letzten Herbst wäre.
Ich glaube, dass es für die CDU ein Desaster wäre und für die FDP auch. Ich glaube nicht, dass die FDP nochmal reinkommen würde. Bei den Grünen war es auch sehr knapp. Das heißt, die müssen das nächste Mal wieder zittern. Ich glaube, dass Bodo Ramelow und Bodo Ramelows Linke enorm profitieren würden von der Wahl. Bei der SPD würde sich möglicherweise nicht viel ändern. Die Frage ist, was bei der AfD passieren würde, ob ihnen sozusagen dieser Coup, den sie gestern gelandet haben, da das Parlament auszutricksen und vorzuführen, ob ihnen das nützen oder schaden würde. Das vermag ich nicht zu sagen, aber möglicherweise könnten Neuwahlen durchaus eine Machtverschiebung, in welche Richtung auch immer, dann mit sich bringen.
Bodo Ramelow hat ja bereits angekündigt, er stünde als Ministerpräsident wieder zur Verfügung. Könnte er sich nach diesem ganzen politischen Chaos gestern und heute möglicherweise sogar Rückenwind erhoffen und von dem Desaster profitieren?
Möglicherweise. Er hatte ja im ersten oder zweiten Wahlgang auch zwei oder drei Stimmen, die nicht aus seinem Lager waren. Vier Stimmen bräuchte er, dann würde es ausreichen. Möglicherweise würde sich der ein oder andere das jetzt anders überlegen und ihn vielleicht doch mitwählen. Aber im dritten Wahlgang würde er ohnehin mit einfacher Mehrheit gewählt werden. Und ich glaube nicht, dass CDU oder FDP nochmal einen Kandidaten aufstellen würden, wenn es um die Ministerpräsidentenwahl geht. Und die AfD hat 22 Stimmen und vermutlich würde der AfD-Kandidat dann auch nicht mehr als diese 22 Stimmen oder vielleicht noch ein, zwei, drei von der CDU bekommen.
Nun ist unendlich viel Vertrauen verspielt worden. Die AfD hat offenbar von langer Hand ein Coup eingefädelt. FDP und CDU haben mitgemacht und das Schutzschild, die Brandmauer zur AfD eingerissen. Damit haben sie vor allen Dingen die Linkspartei düpiert, aber auch die SPD und die Grünen vor den Kopf gestoßen. Wie sollen die Parteien in Zukunft vor diesem Hintergrund gemeinsam miteinander arbeiten?
Na, leichter wird's nicht. Also die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso, die hat schon vor anderthalb Jahren das Motto ausgegeben, Bodo oder Barbarei, was ihr von sehr vielen Leuten sehr übel genommen wurde. Sie hat aber gesagt, die CDU ist nicht berechenbar. Wir wissen nicht, ob wir nicht die AfD an den Hals kriegen, wenn wir irgendwas mit der CDU machen, wenn die CDU gewählt wird. Also muss Bodo Ramelow gewählt werden. Dieses Narrativ hat natürlich jetzt auch wiederum eine Verstärkung bekommen, da die CDU sich wieder nicht eindeutig verhalten hat, da sie wieder gespielt hat am rechten Rand, Thomas Kemmery ist natürlich kein Rechter, aber die CDU hat in Kauf genommen, mit der AfD zusammen einen Ministerpräsidenten zu wählen. Das wissen die Wähler jetzt auch und ich kann mich an eine Umfrage erinnern, vor einem halben Jahr. Wenn CDU-Wähler wüssten, dass die CDU irgendetwas mit der AfD anfangen würde, dann würden sie nicht mehr CDU wählen. Ich glaube, dass es der CDU massiv schaden wird jetzt.
Was würden Sie sagen? War das gestern ein Schritt zur Unregierbarkeit Thüringens, zur tiefen Spaltung? Hat der womöglich der Radikalisierung Vorschub geleistet?
Na, ich glaube nicht, dass wir in der Unregierbarkeit landen werden in Thüringen. Es wird einen Ministerpräsident geben, es wird einer gewählt werden, sei es nach Neuwahlen, sei es jetzt nach einem Misstrauensvotum. Es wird eine Regierung geben, aber natürlich im Landtag ist die Stimmung vergiftet jetzt, auch gerade zur FDP und zur CDU, zum rot-rot-grünen Lager. Und dann ist auf der ganz anderen Seite noch die AfD, die sich immer noch sehr freut und in Schadenfreude übt. Also leichter wird es nicht in Thüringen und der Ton wird giftiger und härter werden in Zukunft.
Wie empfinden das denn die Thüringer als eine Art Husarenstück, eine Posse? Das wird ja immer abenteuerlicher.
Also heute haben sich eine Menge Leute vor der Thüringer Staatskanzlei versammelt und das waren nicht nur linke Demonstranten, die man so kennt, junge Leute, sondern es waren viele ältere Leute dabei, es waren Rentner dabei, Omas gegen rechts waren dabei, hunderte Leute und die waren wirklich erschüttert von dem, was passiert ist gestern und haben gesagt, das hätten wir denen nicht zugetraut und ich schäme mich für diese Politik und das hat Thüringen nicht verdient. Das muss natürlich jetzt nicht der Querschnitt der Bevölkerung sein, aber ich glaube, dass das dem Ansehen der Politik und auch derer, die sozusagen gestern mitgewählt haben, den Thomas Kemmerich, dass denen das nicht genützt hat.
Henry Bernhard, Landeskorrespondent für Thüringen beim Deutschlandfunk in Erfurt. Herzlichen Dank. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Thüringen, ist die politische Kultur noch zu retten? Anlass die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Ein Dammbruch heißt es aller Orten. Ein Damm soll ja sicherstellen, dass die Fluten und die Gewalt der Natur nicht über uns hereinbrechen. So stellt sich das auch der Deichgraf Hauke Heyen in Storms Novelle Der Schimmelreiter vor.
Vor 30 Jahren ist der alte Deich gebrochen. Dann rückwärts vor 35 und wiederum vor 45 Jahren. Seitdem aber, obgleich er noch immer steil und unvernünftig dasteht, haben die höchsten Fluten uns verschont. Der neue Deich aber soll trotz solcher 100 und aber 100 Jahre stehen, denn er wird nicht durchbrochen werden, weil der milde Abfall nach der Seeseite den Wellen keinen Angriffspunkt entgegenstellt. Und so werdet ihr für euch und eure Kinder ein sicheres Land gewinnen. Und das ist es, weshalb die Herrschaft und der Oberdeichgraf mir den Daumen halten. Das ist es auch, was ihr zu eurem eigenen Vorteil einsehen solltet. Als die Versammelten hierauf nicht sogleich zu antworten bereit waren, erhob sich ein alter, weißhaariger Mann mühsam von seinem Stuhle. Es war Frau Elkes Pate, Jewe Manners, der auf Haukes Bitten noch immer in seinem gevollmächtigten Amt verblieben war. »Deichgraf Hauke Heyen«, sprach er, »ich, meine Freunde, bin ein Greis. Ich habe Deiche bauen und brechen sehen, aber den Deich, den Hauke Heyen nach ihm von Gott verliehener Einsicht projektiert und bei der Herrschaft für euch durchgesetzt hat, den wird niemand von euch Lebenden brechen sehen. Und wolltet ihr ihm selbst nicht danken, eure Enkel werden ihm den Ehrenkranz doch einstens nicht versagen können.«
So kann man sich verschätzen, wie wir noch hören werden. Es kommt anders. Ein Auszug aus Dem Schimmelreiter von Theodor Storm. Hatten Sie Thomas Kemmerich auf dem Schirm? Bis gestern konnte wohl kaum jemand außerhalb der Grenzen Thüringens mit seinem Namen etwas anfangen. Das hat sich schlagartig geändert. Wobei, genauso schnell wie Kemmerich zur Bekanntheit kam, könnte sein Name nun auch wieder von der politischen Bildfläche verschwinden. Wer ist derjenige, der alles durcheinander brachte? Ein Porträt von Antje Kirsten aus Erfurt.
Als Mann ohne Haare macht er gern selbst Witze über sein Business. Thomas L. Kemmerich leitet eine Friseurkette, ist gelernter Kaufmann und hat Jura studiert. Aufgewachsen ist er in Aachen. 1991 kam er eher per Zufall nach Thüringen. Hier lebt und arbeitet er in Erfurt und Weimar. In der FDP ist Kemmerich das Alpha-Tier. Seit 2015 ist er Landesvorsitzender der Thüringer FDP, saß im Bundestag und war dort Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und ist seit vorigem Jahr Vorsitzender der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag. Neben der Wirtschaft und einem freien Markt und Unternehmertum ist auch Bildung ein großes Thema für Kemmerich. Als Vater von 6 Kindern weiß er, wo der Schuh drückt.
Das ist der Schlüssel zu selbstbestimmtem Leben. Insofern müssen wir die Bildungschancen in Thüringen deutlich verbessern.
Der Mittelständler ist bekannt für flotte Sprüche und knallhartes Unternehmertum. Mit 24 Jahren startete er als Unternehmensberater. Seine Friseurkette heute hat 27 Filialen mit 150 Mitarbeitern. Thomas L. Kemmerich ist eine rheinische Frohnatur. Präsident der Gemeinschaft Erfurter Karneval und engagiert sich für den närrischen Nachwuchs.
Thomas Kemmerich machte ja Wahlkampf gegen die AfD, Stichwort Heiterkeit. Einer seiner Slogans lautete: Ich bin die einzige Glatze, die im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Die Taz titelte daraufhin heute, dann war Björn Höcke wohl der Geschichtslehrer. Auch sein Name seit gestern wieder in aller Munde. Ihn stellt uns nun wiederum Wolfgang Henschel vor.
Geboren wurde Björn Höcke 1972 im westfälischen Lünen. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz studierte er im hessischen Gießen Geschichte und Sport für das Lehramt. Seinen Wohnsitz hat der Vater von 4 Kindern allerdings in Bornhagen im Eichsfeldkreis in Thüringen. Politisch geprägt haben Höcke offenbar seine aus Ostpreußen vertriebenen Großeltern und ein rechtskonservatives Elternhaus. 2010 nimmt Höcke an einer Demonstration von Rechtsextremisten in Dresden teil. 2013 wird er Landeschef der Thüringer AfD. Ein Jahr später Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag. Von Anfang an sorgt er mit gezielten Provokationen für Kritik. 2015 etwa hält er eine Rede über das Reproduktionsverhalten von Afrikanern. 2017 spricht er im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Denkmal der Schande. Bei einem Parteitag der Thüringer AfD in Arnstadt formulierte es Höcke so:
Wir, die wir heute versammelt sind, aber auch die Mehrheit der Bürger dort draußen, wir alle, wir sind mündige Bürger mit gesundem Menschenverstand. Wir brauchen keine volkspädagogischen Belehrungen durch den Staat. Die Herrschaft der politischen Korrektheit ist in Thüringen vorbei.
Kritiker werfen ihm dagegen vor, mit seinen Aussagen die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts zu verschieben. Für Aufsehen sorgte Ende 2017 eine Aktion des sogenannten Zentrums für politische Schönheit. Das ZPS errichtete in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Höcke eine Kopie des Berliner Holocaust-Mahnmals. Höcke ist zudem der führende Kopf des sogenannten Flügels, einer Rechtsaußengruppierung innerhalb der AfD. Der Flügel ist in der Partei umstritten. Der Bundesvorstand will einen zu großen Einfluss des Flügels verhindern. Höcke erklärte dagegen beim sogenannten Kyffhäuser-Treffen des Flügels im Sommer 2019:
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Höckes Auftreten sorgte für scharfe Kritik in der AfD. In einem Appell der 100 warfen ihm zum Teil führende Mitglieder vor, die Partei zu spalten, wie etwa der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kai Gottschalk.
Und nicht wir haben den Stein ins Wasser geschmissen, sondern Herr Höcke mit dieser unsäglichen Rede, mit dem Sissi-Gehabe und Lametta-Küffhäuser-Treffen. Es fehlte nur noch, dass der Herr Kaiser Wilhelm II. Um die Ecke kommt. Also hier wehren wir uns einfach mal und wer austeilt, muss am Ende des Tages dann auch mal einstecken können.
Aber zwei Parteiausschlussverfahren, die gegen Höcke 2015 und 2018 eingeleitet wurden, wurden wieder eingestellt.
Wobei interessant zu erwähnen ist, wer darüber befand. Ein Parteirichter hatte mit anderen AfD-Mitgliedern 2015 eine Reise unternommen zu Lebensstationen Adolf Hitlers. Vor dem Geburtshaus in Braunau soll er eine Kerze angezündet haben. Nicht besonders verwunderlich, dass er an Höckes Reden wenig auszusetzen hatte. In Thüringen hat zynisch gesprochen also die Narrensaison begonnen. An einem Tag wurde der erste linke Ministerpräsident Deutschlands mit den Stimmen der AfD ins Aus befördert und der erste Ministerpräsident Deutschlands bestimmt, der kleinsten überhaupt möglichen Fraktion angehört. Man darf sich fragen, ob das tatsächlich dem Mehrheits- und Wählerwillen entspricht, wenn man in diesem Amt ganze 5 Abgeordnete hinter sich schart. Thomas Kemmerich sagte dazu seinerseits, genau das ist Demokratie. Er habe den Links- und Rechtskandidaten, die zur Wahl standen, im dritten Wahlgang eine Option der Mitte gegenüberstellen wollen. Er sei gewählt worden, also demokratisch legitimiert. Er habe ganz offiziell den Auftrag Verantwortung zu tragen und Politik zu gestalten. Aber all das zählt nun nicht mehr. Gerede von gestern. Ulrike Herrmann ist Redakteurin bei der Berliner Taz. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Frau Herrmann, Rolle rückwärts. Christian Lindner ist heute nach Thüringen gereist, um zu versuchen, Thomas Kemmerich umzustimmen, ihn zum Rückzug zu bewegen. Erfolgreich, wie wir nun wissen. Aber nun könnte auch der Rückzug Lindners gleich noch mit anstehen. Er will am Freitag auf einer Sondersitzung des Vorstands die Vertrauensfrage stellen. Wie stark ist Lindner unter Druck?
Naja, dass er überhaupt die Vertrauensfrage stellt, zeigt ja, dass er enorm unter Druck ist. Also die Vertrauensfrage ist ja ein sehr scharfes Schwert, aber es ist natürlich eine Waffe, die man nicht ständig einsetzen kann, weil sie dann stumpf wird. Und dass sich jetzt Lindner gezwungen gesehen hat, seine Person zur Disposition zu stellen, zeigt, wie stark er unter Druck war. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass er diese Vertrauensfrage gewinnen wird, denn die FDP hat ja keine Alternative zu Lindner, die jetzt irgendwie wählerwirksam wäre.
Also war die Bundes-FDP eingebunden in diesen Coup von gestern?
Ja, nach allem, was man so hört und was recherchiert wurde, ja. Also auch Herr Kemmerich hat ja immer gesagt, mehrfach im Fernsehen inzwischen, er hätte also vorher und überhaupt ständig mit Lindner und dem Präsidium konferiert. Die waren nicht überrascht, als er dann gegen die AfD und gegen Bodo Ramelow kandidiert hat. Ein bisschen unklar ist, aber das ist jetzt eine Frage der Spekulation, ob sich die FDP-Bundesspitze vorstellen konnte, dass, wenn die AfD dann auch kandidiert, sie diesen Kandidaten selber gar nicht wählen würde, sondern dem eigenen Kandidaten 0 Stimmen gibt und dann Herrn Kemmerich alle. Aber eigentlich hätte man das ja, glaube ich, in der FDP ahnen müssen, denn das sind ja keine Anfänger, sondern die sind ja seit Jahrzehnten in Parlamenten. Und das ist ja eigentlich ein Trick, der jetzt nicht so unüblich ist, zumindest nicht bei der AfD.
Es gibt ja Vermutungen, dass Kemmerich nicht nur die Gefahren seiner Kandidatur bewusst gewesen sein müssen und er dennoch Rückendeckung aus Berlin von Parteichef Lindner bekam, auch von Kubicki, sondern dass sogar ein Pakt mit der AfD war, dass es entsprechende Absprachen gegeben haben muss. Den Eindruck hat die AfD selbst ja auch zementiert. Stefan Möller, einer ihrer beiden Landessprecher in Thüringen, sagte gestern mit genüsslichem Lächeln.
Ja, das war ja auch Sinn der ganzen Strategie. Ne? Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als Gegenkandidaten überhaupt erstmal aufs Podium zu locken. Das hat er auch gemacht. Und dann haben wir ihn planmäßig gewählt. Weil wir wollten ja, das war unser oberstes Ziel, Rot-Rot-Grün 2.0 verhindern.
Was glauben Sie, hat die AfD das alles vorher mit der FDP zusammen eingefädelt?
Also ich meine, auf jeden Fall ist eins klar, dass die FDP in Erfurt sehr gerne regieren wollte. Das hat man ja auch daran gemerkt, dass Herr Kemmerich sehr lange brauchte, um zu erkennen, dass er wieder zurücktreten muss. Wie weit da die AfD da ihre Pläne offengelegt hat, weiß ich nicht. Klar ist, die FDP wollte unbedingt regieren und zwar um jeden Preis.
Es sieht ja jetzt so aus, als ob die FDP die Eigeninteressen, als ob die wichtiger gewesen seien als ihre staatspolitische Verantwortung. Wird es für die Partei genauso ein Image schaden wie die abgebrochenen Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017?
Ja, ich glaube schon, weil da etwas deutlich wurde in diesem gesamten Prozess, was eigentlich sowieso schon klar war, dass nämlich Lindner fatalerweise für die Partei nach den abgebrochenen Jamaika-Koalitionsgesprächen dann die ganze Partei eigentlich rechts von der CDU angesiedelt hat. Und da ist ja praktisch eine Todeszone zwischen CDU und AfD. Und er hat auch all diese AfD-Themen bedient, also Klimawandel ist gar nicht schlimm und Tempolimit ist auch falsch und hat sich da über die Bonpflicht für Bäcker aufgeregt und so weiter. Also hat permanent den Populismus bedient. Und der einzige Unterschied zur AfD ist, dass man nicht sagen kann, dass die FDP richtig rassistisch wäre. Aber in dieser Todeszone zwischen CDU und AfD kann die FDP auf Dauer gar keine Stimmen erreichen, ist ständig in Gefahr, unter 5% zu rücken. Und Lindner muss unbedingt eigentlich die FDP sozusagen zurück in die Mitte schieben. Nur wie ihm das gelingen soll, ist mir ein Rätsel, weil ein großer Teil der FDP-Mitglieder ist ja eigentlich auch rechtsnational. Und deswegen konnte diese FDP in Thüringen auch so lange einen solchen Unsinn machen, weil die Mehrheit der Partei letztlich ja auch so denkt.
Nun ist ein Brief viral gegangen, den Thüringens AfD-Chef Björn Höcke schon im November Thomas Kemmerich geschickt haben soll. Darin bot Höcke seine Zusammenarbeit mit der FDP an. Das gleiche Schreiben ging offenbar auch an CDU-Landeschef Mike Moring. Wirft das nochmal ein neues Licht auf die FDP und die CDU?
Naja, also was das eben ganz klar zeigt, ist die Strategie der AfD. Also die AfD hat erkannt, dass wenn sie jetzt rechtsradikal ist, sie nicht weiterkommt, dass sie dann in der Opposition sitzen bleibt und letztlich auch da in so einem 20%-Turm in Thüringen. Und die neue Strategie ist aber, dass man gerne regieren will. Und deswegen hat die AfD auch so eine Art neuen Kurs verfasst oder beschlossen, der heißt Selbstverharmlosung. Nicht? Also man lässt die ganz rechtsradikalen Sprüche mal weg, damit man FDP und CDU nicht abschreckt. Und gleichzeitig versucht man immer zu erzählen, das ist ja der neue Slogan von der AfD, man sei eine bürgerliche Partei. Und jetzt ging es darum, die bürgerliche Mitte irgendwie an die Regierung zu bringen. Und das ist ganz offene Strategie der AfD, nicht nur in Thüringen und seit geraumer Zeit.
Schauen wir nochmal auf die CDU. Stellen wir uns vor, die Abgeordneten gestern hatten die Wahl entweder für einen Kandidaten der Linkspartei stimmen oder für einen der AfD. Doch eigentlich logisch, dass sie der FDP ihre Stimme gaben. Hätten sie wirklich das Desaster vorhersehen können und müssen?
Naja, also wie ja jetzt sehr deutlich wird, und da hat die CDU in Thüringen auch nicht widersprochen, hat ja die Bundeszentrale, sprich Kramp-Karrenbauer und wahrscheinlich auch Merkel, die haben ja genau gesehen, dass diese Gefahr droht, dass wenn die CDU einen FDP-Mann wählt, der auch von der AfD gewählt werden könnte, sodass dann am Ende die Mehrheit hat. Das heißt, Kramp-Karrenbauer hat offenbar ja mehrfach versucht, auf die CDU in Thüringen, aber auch auf die FDP einzuwirken, dass man auf keinen Fall einen Kandidaten aufstellt und dass auf keinen Fall ein bürgerlicher Kandidat gewählt wird. So, das heißt, wenn die CDU im Bund die Gefahr gewittert hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die CDU in Thüringen das nicht kapiert hat, sondern es ist etwa ein völlig anderes Szenario, höchstwahrscheinlich, nämlich, dass die CDU in Thüringen, jedenfalls die Mehrheit, eigentlich zu dieser Werteunion gehört in der CDU, also zu dem ganz konservativen Flügel, der sich dann eigentlich Friedrich Merz als Kanzler wünscht. Und dieser Werteunion mit den Leuten in Thüringen hat eigentlich die Chance gewittert, dadurch, dass sie mit der AfD zusammengehen, was die Partei nicht will, dass sie auf diese Weise Kramp-Karrenbauer und auch Merkel loswerden und dann endlich in der CDU ihre eigene konservative Linie durchsetzen können. So, und das Interessante ist ja auch, das ist ja jetzt jedem aufgefallen, die FDP hat die Situation bereinigt, egal wie man jetzt zu Lindner steht und ob das jetzt der FDP langfristig schaden wird oder nicht. Die FDP hat klar gesagt, was jetzt der Kurs ist. Und das Interessante ist ja, dass man aus der CDU absolut nichts hört. Und das heißt nur eins, dass hinter den Kulissen die Fetzen fliegen. Und die CDU ist jetzt in einem offenen Machtkampf zwischen der Merz-Fraktion und der Merkel-Fraktion. Es ist kein Zufall, dass Merz gesagt hat, er würde jetzt seinen Aufsichtsrat bei BlackRock, wo er sehr gut verdient hat, aufgeben, um sich stärker in die deutsche Politik wieder einzubringen. Und die nächsten Tage werden deswegen interessant, weil man sehen wird, wer sich in der CDU durchsetzt.
Ulrike Herrmann, Redakteurin der taz, vielen Dank. Also, offenbar kein Unfall gestern im Erfurter Landtag, aber auf jeden Fall ein Dammbruch. So kann man sich täuschen. Schneller als gedacht schreibt die AfD am Drehbuch mit. Und so ist es ja überhaupt mit Dämmen. Man kann die Gefahren, die auf sie einwirken, unter- bzw. den Damm selbst überschätzen. Die Sorge davor ist da, auch bei Theodor Storm.
Wenn eine Sturmflut wiederkäme, eine wie 1655 dagewesen, wo Gut und Menschen ungezählt verschlungen wurden, wenn sie wiederkäme, wie sie schon mehrmals einst gekommen war. Ein heißer Schauer überrieselte den Reiter. Der alte Deich, er würde den Stoß nicht aushalten, der gegen ihn heraufschösse. Was dann? Was sollte dann geschehen? Nur eines, ein einzig Mittel würde es geben, um vielleicht den alten Kog und Gut und Leben darin zu retten. Hauke fühlte sein Herz stillstehen. Sein sonst so fester Kopf schwindelte. Er sprach es nicht aus, aber in ihm sprach es stark genug. Dein Kog, der Haukenhaienkog, müsste preisgegeben und der neue Deich durchstochen werden. Schon sah er im Geist die stürzende Hochflut hereinbrechen und Gras und Klee mit ihrem salzen, schäumenden Gischt bedecken. Ein Sporenstich fuhr in die Weichen des Schimmels, und einen Schrei ausstoßend flog er auf dem Deich entlang und dann den Akt hinab, der deichgräflichen Werfte zu.
Ein Auszug aus dem Schimmelreiter. Nachher hören wir, wie es zum Äußersten kommt. Eben haben wir schon kurz gestreift, dass gerade die halbe Republik Neuwahlen fordert. Die Kanzlerin aus Südafrika, deutsche Bischöfe, die Spitzen von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken. Und inzwischen schließt sich, wie gesagt, sogar der Gewählte selbst dieser Forderung an. Über die Unwägbarkeiten dabei und über das, was die Thüringer Landesverfassung vorschreibt, Jan-Luca Künzberg.
Der Rücktritt von Thomas Kemmerich hat Konsequenzen. Am frühen Nachmittag hat die thüringische FDP-Fraktion bekannt gegeben, einen Antrag auf Auflösung des Landtages zu stellen. Nach der Thüringer Landesverfassung muss ein Drittel der Parlamentsmitglieder diesem Antrag zustimmen, damit er zur Abstimmung kommt. Das sind 30 Abgeordnete von 90. Damit es zur Auflösung kommt, müssen wiederum zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen. Falls die Abgeordneten gegen die Auflösung des Parlaments stimmen, wird Kemmerich die Vertrauensfrage stellen, erklärte er am Nachmittag. Das Parlament wiederum dürfte spätestens am 10. Tag danach über seine Vertrauensfrage abstimmen. Dann müsste eine einfache Mehrheit der Abgeordneten ihm das Vertrauen entziehen. Im Anschluss daran muss innerhalb von 3 Wochen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Und das wieder nach dem gleichen Verfahren wie gestern. 2 geheime Wahlgänge für eine absolute Mehrheit. Wenn diese erfolglos bleiben, reicht die einfache Stimmenmehrheit. Bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers bleibt Thomas Kemmerich geschäftsführender Ministerpräsident. Diese Rolle könnte er lange bekleiden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist diese Übergangszeit in der thüringischen Verfassung zeitlich nicht begrenzt.
Von einem Dammbruch war gestern die Rede, mit dem die Zitat Faschisten an der Macht beteiligt würden. Auch wenn es heute wieder anders ausschaut, trotzdem wurde an diesem Damm ja zum ersten Mal gerüttelt und gekratzt. Viele Beobachter finden, das sei in Thüringen besonders dramatisch, weil es hier ja schon mal in den 20er Jahren eine ähnliche Entwicklung gegeben habe. Damals hätten die Bürgerlichen den Nazis den Weg zur Macht geebnet. Selbst FDP-Parteifreunde wie der ehemalige Bundesminister Gerhard Baum sehen einen Hauch von Weimar über der Republik. Und darauf bezieht sich auch Bodo Ramelow in seinem Tweet, den wir zur Illustration vertont haben.
Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen. Adolf Hitler, 2. Februar 1930.
Aber kann man die heutige Situation wirklich mit der der Weimarer Republik vergleichen? Darüber sprechen wir mit Andreas Wirsching, Professor für Neueste Geschichte an der LMU in München und dort auch Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Wirsching, Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Weimarer Republik. Thüringen galt seinerzeit als Mustergau der NS-Bewegung. Inwiefern?
Thüringen war schon längere Zeit ein Hotspot der NS-Bewegung gewesen, also schon vor dieser Regierungsbeteiligung 1930. Und in Weimar hat die NSDAP immer wieder wichtige Aufmärsche gemacht. Und Thüringen ist ohnehin ein interessanter Fall, weil wir dort 1923 ja auch eine Linksregierung hatten, also eine Art Koalition von oben zwischen Sozialdemokratie und Kommunisten, die sehr kurzlebig war und dann auch durch den Einmarsch der Reichswehr beendet wurde. Also dieses Schwanken zwischen extrem links und extrem rechts ist in Thüringen im Grunde ähnlich ein bisschen wie in Bayern da zu beobachten und eine Sonderentwicklung. Aber es ist ganz klar, Thüringen wird vor allem dadurch zum Sonderfall, dass die NSDAP erstmals in eine Landesregierung eintritt im Jahre 1930 nach den Wahlen im Dezember 1929.
Vor genau 100 Jahren wurde der Freistaat gegründet, gesellschaftlich polarisiert, sagen Sie, tief gespalten in ein rechtes und linkes Lager. Erkennen auch Sie da heute einen Hauch von Weimar?
Ja, man muss mit solchen Begriffen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, um nicht auch der Gefahr zu erliegen, das, was man dann eigentlich vermeiden will, auch herbeizureden. So ganz einfach ist es natürlich nicht. Trotzdem, es gibt Anschauungsmaterial in der Weimarer Republik, das man heute bei den heutigen Dingen sich bewusst machen sollte. Dass das jetzt in Thüringen so sich zuspitzt, ist vielleicht eine historische Ironie, auch vielleicht ein historischer Zufall. Aber was sicherlich eine bleibende Lehre ist, dass man nicht versuchen sollte, mit Rechtsextremen irgendwelche eigenen politischen, parteitaktischen Zwecke zu erzielen. Also gerade Konservative sind immer wieder mal in der Gefahr gewesen, sich nach rechts anzubiedern, um eine rechte Bewegung oder äußere rechte Bewegung für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Das geht fast immer schief und dafür ist die Weimarer Republik allerdings ein sehr sprechendes, warnendes Beispiel, was man sich heute vor Augen halten sollte.
Was von denjenigen, die Parallelen zu Weimar erkennen, ja ins Feld geführt wird, ist unter anderem, da gerät die Demokratie in Gefahr, die Scheu nimmt ab vor dem Frühjahr noch Unsagbaren. Gerade Björn Höcke weitet die Grenzen da ja immer weiter aus. Unterwandert gerade die Thüringer AfD also gewissermaßen die Sprache?
Ja, das macht die AfD insgesamt, nicht nur in Thüringen. Also ich meine, das, was in Deutschland sagbar ist, bis hin zu solchen Begriffen wie Verrätern, Volksverrätern und so weiter, ich will das gar nicht alles wiederholen, das hat sich in Deutschland in den letzten 5, 6 Jahren doch massiv verschoben nach rechts und das ist für sich genommen ein Alarmzeichen. Die politische Sprache führt zur Verrohung und gibt auch Anlässe zu politischen Taten, zur politischen Gewalt. Davon haben wir leider auch in Deutschland schon mehreres erlebt in den letzten Jahren. Also insofern ist das eine bedenkliche Entwicklung. Und was genauso bedenklich ist, ist, dass der Druck von rechts gewissermaßen, die Wahlerfolge von rechts, die politische Willensbildung der demokratischen Parteien erschweren. Das heißt, die Funktionalität des Parlamentarismus lässt nach und führt auch dazu, dass die Gefahr zumindest steigt, dass der Parlamentarismus weiter diskreditiert wird in den Augen der Öffentlichkeit, weil zu wenig effiziente politische Willensbildung möglich ist. Und da ist Thüringen natürlich jetzt das beste Beispiel. Das führt fast zu einer Lähmung des Parlamentarismus mit bedenklichen Folgen.
Also nicht nur die Sprache von innen aushöhlen, sondern auch die politischen Institutionen destabilisieren. Gestern hat die AfD ja den gesamten Landtag in Thüringen vorgeführt. Wie gefährlich sind solche Versuche und Ambitionen aus Ihrer historischen Sicht?
Die können eben dann gefährlich sein, wenn es Extremisten gelingt, praktisch die Agenda zu setzen, die Tagesordnung aufzusetzen und dann damit so einen Kristallisationspunkt zu entwickeln, dem andere demokratische Parteien dann vielleicht auch nachgeben und nachlaufen. Und da ist dann am Ende das Original immer überzeugender als die Kopie. Deswegen kann man davor wirklich nur warnen. Und ich muss auch sagen, jetzt die Tatsache, dass heute praktisch die gesamte kritische Öffentlichkeit inklusive auch der Parteispitzen in Berlin sich so dezidiert gegen diese Aktion gestern ausgedrückt haben und ausgesprochen haben, ist an sich ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass der demokratische Konsens, der eben genau dieses Agenda-Setting, diese Lähmung der politischen Institutionen von rechts nicht tolerieren will, dass dieser demokratische Konsens doch sehr stark ist und auch seine Wirkung hat, wie man heute gesehen hat.
Die NSDAP, so haben Sie herausgearbeitet, hat ihren Bekanntheitsgrad anfangs durch Radau gesteigert. Das würde ja auch zu dem Tag gestern passen.
Ja, Radau, sei es in Parlamenten, sei es aber auch auf der Straße, ist immer ein Mittel der Extremisten immer schon gewesen und das ist auch heute der Fall, sofern sie die Möglichkeit dafür bekommen. Und dem muss man eben auch entgegentreten. Also sei es mit polizeilich-justiziellen Mitteln oder sei es im Parlament mit einer, wie man so schön sagt, klaren Kante. Der Radau ist immer eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren, Schlagzeilen zu produzieren und sich damit auch abzusetzen von dem, was als Establishment, was als System dargestellt wird und als Feind auch der eigenen Gruppe dargestellt wird. Und das ist ein Rezept in der Tat. Das haben die Nationalsozialisten sehr genau zu nutzen gewusst und dem muss man sich heute auch, wo immer es geht, entgegensetzen.
Sie sagen, Weimar hatte damals kein Polster, von dem die Republik zehren konnte. Haben wir das heute?
Das haben wir heute auf jeden Fall in viel größerem Umfang als die Weimarer Republik. Ich glaube, da hören auch alle Versuche, Parallelen zu ziehen auf. Die Weimarer Republik hatte viel zu wenig Zeit, sich zu etablieren. Sie stand von Beginn an viel zu sehr unter dem Eindruck extremer politischer, wirtschaftlicher, aber auch kultureller Krisen. Das ist heute natürlich ganz anders. Die Bundesrepublik verfügt über eine inzwischen viele Jahrzehnte, 70 Jahre, beziehungsweise auch in Ostdeutschland über 30 Jahre lange Tradition, auch der Einübung in demokratische Formen. Und ich denke auch, der allergrößte Teil der Eliten in diesem Lande, von den Medien über die Justiz, über die Regierungs- und Abgeordnetenträger, sind überzeugte Demokraten. Also insofern ist das Polster, wenn man so will, heute sehr, sehr viel breiter und das macht auch Hoffnung für die Zukunft.
Professor Andreas Wirsching von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und dort auch Leiter des Instituts für Zeitgeschichte. Schönen Dank. Wenig Hoffnung, dafür aber ein ungutes Gefühl hat nun bei uns gerade Hauke Heyen in Storms Novelle Der Schimmelreiter. Der Deichgraf hat zwar eine neue Deichform umgesetzt, die ihm schon als Kind vorschwebte, aber der alte Deich nebenan steht noch. Und als nun eine Jahrhundertflut kommt, bricht der zusammen. Heyens Pferd scheint das bereits zu ahnen.
Ein donnerartiges Rauschen zu seinen Füßen weckte ihn aus diesen Träumen. Der Schimmel wollte nicht mehr vorwärts. Was war das? Das Pferd sprang zurück und er fühlte es. Ein Deichstück stürzte vor ihm in die Tiefe. Er riss die Augen auf und schüttelte alles Sinnen von sich. Er hielt am alten Deich. Der Schimmel hatte mit den Vorderhufen schon darauf gestanden. Unwillkürlich riss er das Pferd zurück. Da flog der letzte Wolkenmantel von dem Mond und das milde Gestirn beleuchtete den Graus, der schäumend zischend vor ihm in die Tiefe stürzte, in den alten Kog hinab. Wie sinnlos starrte Hauke darauf hin. Eine Sündflut war's, um Tier und Menschen zu verschlingen. Die starren Augen des Reiters, der so einsam auf dem Deiche hielt, sahen weiter nichts. »Das Ende«, sprach er leise vor sich hin. Dann ritt er an den Abgrund, wo unter ihm die Wasser, unheimlich rauschend, sein Heimatsdorf zu überfluten begannen. Noch immer sah er das Licht von seinem Hause schimmern. Es war ihm wie entseelt. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen. Das Tier bäumte sich, es hätte sich fast überschlagen, aber die Kraft des Mannes drückte es herunter. »Vorwärts«, rief er noch einmal, wie er es so oft zum festen Ritt gerufen hatte. »Herrgott, nimm mich! Verschon die anderen!«
In Thüringen dürften außer der AfD nur wenige verschont worden sein. In den Strudel wurden FDP und CDU mitgerissen. Die Linkspartei, SPD und Grüne wurden überrumpelt. Und das ist ein Schaden für die Demokratie, keine Frage. Ein besonderer Schaden aber für die Bundes-CDU, die doch ausdrücklich vor solchen Alleingängen gewarnt hatte. Trotzdem tat der Landesverband, was er wollte. Die Wahl von Kemmerich für Bundeskanzlerin Merkel unverzeihlich. Blamiert steht nun vor allem Dingen die Parteivorsitzende da, deren Autorität ja von Erfurt aus untergraben wurde.
Nach einem Neujahrsempfang ist Annegret Kramp-Karrenbauer wohl nicht. Ihren für den Abend geplanten Auftritt bei einem CDU-Kreisverband in Köthen hat sie abgesagt. Denn für die Parteichefin gibt es in der CDU einiges zu klären. Wie einschneidend die Ereignisse in Thüringen für die Partei sind, zeigte das und wie sich Kanzlerin Angela Merkel am Rande eines Südafrika-Besuchs dazu äußerte.
Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat.
Eigentlich hält sie sich als Bundeskanzlerin aus Parteiangelegenheiten heraus, seit sie vor mehr als einem Jahr den Parteivorsitz an Annegret Kramp-Karrenbauer abgegeben hat. Die hat eine Krise nach der anderen zu bewältigen. Nun hat sich ein ganzer Landesverband gegen sie gestellt, in dem die Thüringer CDU gemeinsam mit der AfD gestimmt hat. Entgegen der Parteilinie. Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft an der FU Berlin, sagt, das schade Kramp-Karrenbauer.
Sie hat also nur jetzt die Möglichkeit, entweder durchzugreifen und ihre Position auch in Thüringen durchzusetzen, oder aber sie wird bundesweit einen Autoritätsverlust erleiden, der ihr zu schaffen machen wird.
Umso mehr, da Kramp-Karrenbauer mit klaren Worten die Ereignisse in Thüringen kritisiert und jegliche CDU-Mitarbeit in einer so zustande gekommenen Regierung ausgeschlossen hat. Die Bundesvorsitzende geschwächt, davon will der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski aus Ilmenau nichts hören und schiebt den schwarzen Peter zu seinem Thüringer Landesverband.
Das ist einzig und allein im Freistaat verschuldet, diese Situation, die wir jetzt erleben. Das hat mit der Führung im Adenauerhaus nicht das Geringste zu tun.
Schipanski sieht einen Tabubruch, auf den sachliche und personelle Konsequenzen in Thüringen folgen müssten. Er spricht von einem führungslosen Landesverband, nennt jedoch den Thüringer CDU-Chef Mike Moring nicht namentlich. Doch allein dort die Schuld abzuladen, findet der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther wiederum nicht richtig.
Ich glaube, dass die Sprachlosigkeit der Union seit Monaten zu dem, was in Thüringen passieren könnte, auch dazu geführt hat, dass die CDU Thüringen schlicht und ergreifend alleine gelassen wurde in einer schwierigen Lage.
Die CDU hat stets ihre Parteitagsbeschlüsse vor sich hergetragen. Keine Zusammenarbeit mit den Linken und keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp sagt, diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse hätten dazu geführt,
dass in Thüringen der Landesverband gleichsam eingemauert war zwischen links und rechts. Man wird also noch einmal vor dem Hintergrund dessen, was man nun erlebt hat, überlegen müssen, inwieweit man zumindest begrenzte Kooperationen mit zum Beispiel der Linkspartei in Zukunft zulassen möchte.
Dabei gehe es nicht gleich um Koalitionen, sondern zum Beispiel um gemeinsame Projekte der CDU mit einer linken Landesregierung. Doch ein Statement kann noch so kurz sein, wie bei CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach Kemmerichs Rücktritt in Thüringen. Ein Verweis auf die Unvereinbarkeitsbeschlüsse findet immer Platz.
Dieser Neustart kann für die CDU nur auf Grundlage der Beschlüsse des Parteitages der CDU Deutschlands erfolgen. Alles Weitere, meine Damen und Herren, werden wir morgen in einer Sondersitzung des Präsidiums hier im Konrad-Adenauer-Haus beraten.
Und statt an einem Neujahrsempfang teilzunehmen, wird sich Parteichefin Kramp-Karrenbauer wohl darauf vorbereiten.
Gestern im Thüringer Landtag, das war ein Kulturbruch, da sind sich viele Beobachter einig, ein Putsch von rechts oder wahlweise ein Desaster für die Demokratie. Wie nachhaltig das die Demokratie möglicherweise erschüttert, darüber sprechen wir jetzt mit Eike Christian Hornig, Juniorprofessor für Demokratie und Demokratisierungsforschung an der Uni Gießen. Guten Abend.
Guten Abend, grüße Sie.
Herr Professor Hornig, ein billiger Verfahrenstrick der AfD. Wir nominieren einen eigenen Kandidaten, wählen dann aber einen anderen und stürzen den alten und vielleicht einen neuen Ministerpräsidenten, den stürzen wir und das wird so eine Art kalter Putsch. Gab es sowas schon mal in der bundesrepublikanischen Geschichte?
Also ich könnte mich nicht dran entsinnen, das wäre vielleicht eine Frage für den Historiker davor gewesen, aber wir wissen zumindest, dass die Wahl von Ministerpräsidenten manchmal eine sehr heikle Angelegenheit sein kann. Also wenn wir an Heide Simonis denken in Schleswig-Holstein, die auch im vierten Wahlgang nicht gewählt worden ist. Das können also sozusagen Momente sein, in denen wie unterm Brennglas also politische Prozesse deutlich werden. Und das ist nun jetzt wieder so einer gewesen in Thüringen.
Was auf jeden Fall neu ist, ist im Grunde ja zum ersten Mal ein Nachkriegskonsens zerrissen worden, die Brandmauer durchbrochen. Mit denen macht man keine gemeinsame Sache. Jetzt doch. Wie folgenreich ist das?
Also richtig, für einen Tag ist diese Mauer jetzt sozusagen durchbrochen gewesen. Und es braucht immer den Ersten, der es macht. Und das war nun der Herr Kemmerich. Wenn wir den Fokus ein bisschen aufziehen, dann ist das Bild natürlich etwas komplexer. Also wir haben das in der Sendung schon mehrfach gehört, dass die Bundesparteien sozusagen alle unisono betonen, dass es also eine Zusammenarbeit mit rechten Parteien nicht geben soll, also alle Parteien außer der AfD natürlich, und das auch immer wieder deutlich machen. Also da, denke ich, gibt es schon diesen Konsens, dass der sehr stark ist. Aber wenn wir sozusagen in die Niederung der Ebene gucken, dann kann das eben ganz anders aussehen. Also über den Thüringischen Landesverband der CDU haben wir schon einiges gehört, aber man kann auch noch weiter runter gucken. Also ich denke an diese kleine Gemeinde in Hessen, ich weiß ja ihren Namen nicht mehr, aber wo es einen Ortsvorsteher gab, der von der NPD kam und wo sich erstmal niemand aufgeregt hat vor Ort. Und erst als das denn publik wurde, dann ist das Ganze auch, wurde das geändert, dann ist ins Rollen gekommen. Also sozusagen in dem politischen Alltag, da schleift sich dieser Konsens dann vielleicht doch manchmal etwas ab. Aber an den Reaktionen heute und an gestern Abend natürlich auch sieht man schon, dass es eben sehr breite sozusagen Seite gibt, die also nach wie vor dazu steht.
Das Vertrauen in Parteien und politische Institutionen sinkt immer weiter. Das haben in den vergangenen Jahren etliche Untersuchungen belegt. Wenn nun der Eindruck entsteht, da gibt es Absprachen, da setzen sich Politiker über Standards hinweg, nur um persönlich groß rauszukommen, um sich die Macht zu sichern. Wie verheerend ist dieser Eindruck?
Also es ist richtig, das Vertrauen in Parteien und auch in Parlamente ist sehr gering, jetzt schon sehr gering. Und das gestern, das hat natürlich nicht noch dazu beigetragen, das zu erhöhen. Grundsätzlich kann natürlich der Eindruck aufkommen, dass zum einen die Parteien nicht wissen, was sie wollen oder dass sie unprofessionell agieren. Bei denjenigen, die das Vorgehen der FDP und von Kemmerich natürlich kritisieren, dominiert das, was Sie eben schon angesprochen haben, sozusagen der Eindruck des Opportunismus von Politikern, die für ein Amt sozusagen den Pakt mit dem Teufel eingehen würden. Man kann es aber auch andersrum drehen und sagen, es gibt bestimmt auch Leute, die denken, naja, da wird jetzt so lange an den Ergebnissen herumgedreht und gedoktert, bis es einigen passt. Das wertet eben aus dieser Sicht auch die Bedeutung von Wahlen und des Parlamentes nicht auf. Also die Motivation vielleicht dann zu dieser Neuwahl zu gehen, ist bei einigen jetzt gesunken, weil sie sagen, naja gut, dann was dabei rauskommt, das können wir eigentlich tatsächlich nicht steuern. Also der gesamte Vorgang, der produziert da zumindest relativ wenig Gewinne, also eigentlich nur Verlierer.
Altenstadt war übrigens der Ort, jetzt habe ich lange drüber nachgedacht. Nun machen die Ereignisse in Thüringen ja nicht nur etwas mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung, sondern auch ganz praktisch etwas mit der Bundespolitik. Ein zusätzlicher Stresstest für Berlin. Die Große Koalition dürfte gewaltig durchgerüttelt werden. Könnte Erfurt deren vorzeitiges Ende beschleunigen?
Also vielleicht als erstes sozusagen klar, bei der Großen Koalition gibt es große Schweißperlen auf der Stirn, aber mindestens genauso bei der FDP, würde ich sagen. Die FDP hat nun versucht, durch die Reise von Herrn Lindner nach Erfurt heute Schadensbegrenzung zu betreiben, aber ich vermute, das wird nach dem Aussteigen aus den Jamaika-Verhandlungen, wird das jetzt also das zweite Moment sein, was der Partei jahrelang am Bein hängen wird, diese Wahl von Herrn Kemmerich in Erfurt. Also da ist, glaube ich, auch große Not bei der FDP und dass nun eine Präsidiumssitzung angesetzt ist und Lindner sozusagen sich nochmal das Vertrauen aussprechen will, ist nach außen hin so ein Zeichen. Ich glaube zwar, das ist für ihn eine sichere Sache, sonst wird er das vielleicht auch nicht so einfach machen, weil er glaubt, dass er da also die Unterstützung erhält. Umgekehrt könnten wir sagen, bei AKK und bei der CDU sehen wir die gleiche Ankündigung eben nicht. Und warum? Weil wir wissen, dass es sehr viel knapper ausgehen könnte. Also so diesen Schritt, den Lindner jetzt macht, den traut sich AKK eben nicht. Und um auf die Große Koalition zu sprechen zu kommen, ja, das Ganze, das wankt schon gehörig. Also da reiht sich ja eine Sache an die andere. Vor zwei Wochen haben wir noch Herrn Söder gehört, der gesagt hat, wir müssen Minister austauschen. Jetzt sozusagen gibt es extreme Spannungen innerhalb der CDU und auch zwischen CDU und SPD. Es gilt aber nach wie vor das Gleiche, was in den vergangenen Wochen galt. Wenn die Regierung auseinanderbrechen würde und es käme zu einer Neuwahl, dann würden beide Partner also erheblich schlechter dastehen, als sie es vorher waren.
Im Kleinen wie im Großen.
Im Kleinen wie im Großen. Und das motiviert in Anführungsstrichen vielleicht, aber das hält den Laden vielleicht dann doch noch etwas zusammen.
Was macht jetzt all das mit unserer politischen Kultur? Das wirkt ja nur noch absurd.
Also ich hoffe nicht, dass es absurd wirkt, aber Fakt ist natürlich, also wenn wir jetzt mal an das nächste denken, was da kommt, an die neue Wahl in Thüringen vielleicht, das wird also, dieser Wahlkampf wird also kein Fest der Demokratie werden, vermute ich mal. Die Atmosphäre ist ja jetzt schon ziemlich vergiftet zwischen allen Seiten, also es wird sozusagen ein beinharter Wahlkampf werden mit ganz viel Fingerpointing, insbesondere eben von Rot-Rot-Grün auf die CDU und auf die FDP, dass die mit der AfD gemeinsam Sache machen. Wenn wir das jetzt ein bisschen in größeren Fokus sehen, dann reiht sich das ein in eine Entwicklung, wo wir eine stärkere Politisierung der Gesellschaft haben, was erstmal nichts Schlechtes sein muss. Wir haben auch eine stärkere Polarisierung, das heißt, die Seiten werden stärker und der Diskurs wird natürlich rauer. Also die Angriffe werden direkter. Wir sehen auch eine Verrohung natürlich, wenn Mandatsträger oder Politikerinnen und Politiker bedroht werden, dann ist das natürlich eine Verrohung. Wir sehen auch die Verrohung der Sprache, das wurde eben schon angesprochen. Und wir sehen vielleicht auch das Verschwinden von so eingeübten Traditionen, wie beispielsweise, dass nach einer Wahl die größte Partei erstmal die Gespräche führt. Das muss gar nicht so sein, das steht auch nirgendwo geschrieben. Ist eine politische Tradition oder dass eigentlich auch die größte Partei den Ministerpräsidenten stellt. Das haben wir jetzt in Thüringen ja ins Umgekehrte gesehen. Also dass diese Dinge, die vorher unausgesprochenes Agreement waren, dass die auch verschwinden können. Also insgesamt wird es härter werden.
Eike Christian Hornig, Juniorprofessor für Demokratie und Demokratisierungsforschung an der Uni Gießen. Vielen Dank. Thüringen hat gewählt, einen Landtag und einen Ministerpräsidenten, der einen Tag später schon keiner mehr sein will oder besser wohl sein darf. Die Schockwellen reichen bis Berlin. Das war H2 Kultur, der Tag. Thüringen, ist die politische Kultur noch zu retten? Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.